Wissenschaftsradio. Das Forschungsmagazin auf Radio Radieschen.
Sie sollen gegen Politikverdrossenheit helfen, das Vertrauen in das politische System stärken und obendrein Lösungen, zum Beispiel im Kampf gegen die Klimakrise, finden, die dann von möglichst vielen Menschen unterstützt werden. Die Rede ist von sogenannten Bürger- und Bürgerinnenräten. Dabei werden Menschen aus dem Melderegister ausgelost und diskutieren ein paar Tage lang mit Fachleuten und anderen Bürgerinnen und Bürgern über ein politisches Thema. Im besten Fall sind sie so ausgewählt worden, dass sie die Region oder das Land annähernd repräsentieren. Es sind also so viele Frauen und Männer, junge und ältere Menschen, Wohlhabende und Ärmere oder Arbeiterinnen und Akademiker im Rat vertreten, wie in der gesamten Gesellschaft. Sie sollen gemeinsam zu möglichst gut informierten und ausgewogenen Entscheidungen kommen, die die Politik dann umsetzt. Zumindest im besten Fall. Mein heutiger Gast im Wissenschaftsradio ist Tamara Ees, Politikwissenschaftlerin und Demokratieberaterin. Sie beschäftigt sich schon seit Jahren mit Bürgerinnenräten und hat unter anderem einen Bürgerrat in Vorarlberg und den Klimarat des Klimaschutzministeriums aus dem Jahr 2022 wissenschaftlich begleitet. Schön, dass Sie da sind.
Danke für die Einladung.
Ja, über Bürgerräte wird ja im Moment viel gesprochen. SPÖ und Bierpartei fordern solche Räte in ihren Wahlprogrammen. Und in Vorarlberg sind sie seit 2013 in der Landesverfassung verankert. Außerdem, das hat es auch in viele Medien geschafft, hat vor kurzem Marlene Engelhorn den sogenannten Guten Rat für Rückverteilung entscheiden lassen, was mit ihrem Millionenerbe genau geschehen soll. Bei den Räten diskutieren ja immer nur eine Handvoll Menschen über ein Thema und ihre gemeinsamen Lösungsvorschläge müssen, zum Beispiel in Vorarlberg, nicht umgesetzt werden. Wie können Bürgerinnenräte trotzdem die Zufriedenheit mit der Demokratie in der gesamten Gesellschaft erhöhen und nicht nur bei den Handvoll Teilnehmern, Teilnehmerinnen von so einem Rat?
Ja, bei Bürgerräten geht es auch um eine Politik des Gehörtwerdens und Menschen zu hören, die sich nicht von selbst melden würden. Wir sehen ja gerade auch in der politischen Beteiligung schon bei Wahlen und dann darüber hinaus auch in der direkten Demokratie oder bei Bürgerinitiativen oder auch beim Petitionsrecht, wer sich dort einbringt. Da sehen wir eine soziale Schieflage, dass es eben die formal höher gebildeten sind, dass eben Menschen mit mehr Tagesfreizeit, also vor allem dann auch Pensionistinnen und Pensionisten dort in der Überzahl sind, gegenüber Menschen, die halt ja gerade weniger Zeit haben, weil sie mit Kinderbetreuung in der Rush-Hour des Lebens stehen und auch Menschen, die formal weniger gebildet sind, sich dann oft dort nicht zu Wort melden, weil sie sagen, naja, ich kenne mich da nicht aus. Also sie haben das Gefühl, sie kennen sich nicht aus oder können vielleicht ihre Meinung nicht so formulieren wie jemand, der jahrelang studiert hat und es gewöhnt ist, aufgrund seines sozialen Status öffentlich zu reden. Und das umgehen Bürgerräte, indem sie sich eben nicht nur um die Aktivbürger und Aktivbürgerinnen kümmern, die sich ohnehin von selbst melden, sondern diejenigen gesondert einladen, die sonst oft nicht gehört werden. Diese Politik des Gehörtwerdens, so nennt es vor allem auch die Landesregierung in Baden-Württemberg, wo ich ja auch in der Demokratieberatung tätig bin, die führt dazu, wenn man das eben gut macht, wenn es nicht nur Beteiligungskulisse, wenn es nicht nur Partizipation ist, sondern wenn es tatsächlich in den politischen Prozess eingebunden ist, wenn es auch rechtlich verankert ist und diese Bürgerräte öfters stattfinden, wenn es nicht nur quasi ein Projekt ist, mit dem sich eine Politikerin oder ein Politiker hervortun möchte, sondern wenn es Teil der Politikgestaltung ist, dann steigt auch die Zufriedenheit der Menschen. Also wir sehen das zum Beispiel in Deutschland. Baden-Württemberg ist dasjenige deutsche Bundesland, wo die Menschen mit Demokratie und wie Politik gemacht wird, zufriedener sind als in anderen deutschen Bundesländern. Und ebenso sehen wir auch in Vorarlberg, je länger dort die Bürgerräte laufen, desto besser wird das angenommen, nicht nur von den Bürgerinnen und Bürgern, sondern eben auch von der Politik. Am Anfang ist es immer ein Experimentieren und Ausprobieren. Keiner weiß, wie geht man jetzt damit um. Aber sobald man das eben auch in der Landesregierung festsetzt, indem man auch die Möglichkeit gestalterisch ermöglicht zu sagen, ja, nicht nur wir Politiker geben die Themen vor, sondern ihr Bürgerinnen und Bürger könnt das selbst, und in Vorarlberg ist es so, man kann es selbst mit nur 1000 Unterschriften einem Bürgerrat verlangen, der dann durchgeführt werden muss, dann steigt nämlich auch das Engagement seitens Landesregierung, seitens Verwaltung und überhaupt ja seitens der Politik. Und so hat ja jeder von uns zu einem gewissen politischen Thema zumindest ein Bauchgefühl oder eine Ahnung, wie einen das im Alltag betreffen könnte. Die Bürgerräte sind dazu da, dass man vom Bauchgefühl zur informierten Meinung kommt.
Bauchgefühl ist ein ganz tolles Stichwort. Das ist ja nicht unser erstes Interview, das wir führen. Und beim letzten Mal haben Sie gesagt, Politik wird immer komplexer. Und jetzt kommen da, wie Sie sagen, uninformierte Bürger, Bürgerinnen ohne viel Vorwissen, die nach ihrem Bauchgefühl mal diskutieren. Wie passt das denn zusammen?
Also die meisten Bürgerräte, oder wenn sie wirklich gut gemacht sind und den Standards auch entsprechen, dauern ja mehrere Tage. Und am Anfang, man kommt rein mit einem Bauchgefühl, vielleicht sogar mit so einer verfestigten Meinung. Und dann geht es darum auch, ob dieser Prozess gut gestaltet ist. Und da geht es auch darum, ein Moderatorenteam zu haben, das damit umzugehen weiß, dass eben manche Menschen aufgrund ihrer formalen Bildung sich besser auszudrücken wissen, manche auch schon Vorkenntnisse zum Thema haben und andere jetzt mal auch nur ihrem Bauchgefühl folgen. Und wie gesagt, es geht auch um diese Expertise des Alltags. Wie betrifft mich zum Beispiel Klimakrise im Alltag oder auch zum Bildungswesen? Hat ja jeder von uns eine Meinung, jeder hat eine Schule durchlaufen, viele haben Kinder, die aktuell in der Schule sind oder sind Großeltern. Also jeder hat irgendwie ein Gefühl zu einem gewissen Thema. Und dann geht es natürlich darum, Politik wird immer komplexer, dann geht es aber auch darum, sich gemeinsam auszutauschen, untereinander, zwischen den Bürgern, um auch verschiedene Perspektiven zu sehen. Wie sieht denn das jemand, der armutsbetroffen ist? Wie sieht das jemand, der von einer ganz anderen Altersstufe als ich kommt? Wie ist deren Blick auf ein bestimmtes Thema? Und in den Bürgerräten ist es auch so, dass man Expertinnen und Experten hört, die zum Beispiel zu Klimawandel forschen, die zum Bildungswesen forschen, egal welches Thema jetzt eben gerade im Bürgerrat im Fokus steht. Und mit diesen ausgewiesenen universitären, akademischen Experten kann man dann dieses Thema diskutieren und nachfragen. Und warum ist das so? Und warum stehen wir dann eigentlich politisch oder rechtlich dort, wo wir stehen? Und wofür sind wir eigentlich zuständig? Welche Ebene? Ist es die Kommune, das Land? Oder ist das eigentlich ja Bundespolitik oder ist es gar Europäische Unionspolitik? Und da lernt man dazu. Also für mich sind Bürgerräte oder der größte Wert von Bürgerräten liegt für mich auch in einer politischen Bildungsveranstaltung. Wir bekommen selten so geballt fokussierte Informationen, eigentlich wie Politik funktioniert, wie Aushandlungsprozesse funktionieren und merken dann auch im Bürgerrat ja, wie schwierig dann eigentlich die Kompromisssuche und Kompromissfindung ist. Und genau das macht ja auch Demokratie aus. Kompromiss ist das Wesen der Demokratie. Und im Bürgerrat lernt man eben von seiner eigenen Position, von seiner eigenen Meinung und Bauchgefühl abzusehen und eben das andere, die andere Meinung, die andere Position kennenlernen. Das Ganze wird unterfüttert mit Expertise aus wissenschaftlichen Fachbereichen und all das macht dann eben komplexe Politik aus. Um hier doch zu Lösungen zu kommen, müssen wir all diese Perspektiven mit einbeziehen.
Für Menschen, die noch nie an einem Bürgerinnenrat teilgenommen haben, könnte das ja so wirken, naja, die Fachleute empfehlen Sachen und nachdem die Bürgerinnen und Bürger in diesem Rat ja selber kein Fachwissen besitzen zu diesem Thema, empfehlen sie dann erst recht das, was ihnen die Fachleute vorgekaut oder vorgegeben haben. Wie lässt sich das umgehen, dass das quasi nur eine Placebo-Maßnahme ist, um Vorhaben durchzubringen, die sowieso politisch gewünscht sind oder aus wissenschaftlicher Sicht dringend notwendig wären?
Die besten Bürgerräte sind die, die eben über mehrere Wochenenden gehen, wo eben nicht nur Experten nominiert werden von denjenigen, die den Bürgerrat organisieren. Also es geht ja darum, wenn zum Beispiel ein Klimarat organisiert wird, wie es in Österreich war, dann geht das eben vom Parlament und vor allem dann vom Ministerium aus und dann werden Experten nominiert, die die verschiedenen Sichtweisen, welche Auswirkungen hat denn die Klimakrise und wie kommt die überhaupt zustande, nominiert werden. Und Klimaräte oder überhaupt Bürgerräte, die über mehrere Wochenenden gehen und die wirklich gut hier auch organisiert und die Prozesse sehr auch basisdemokratisch ausgestaltet sind, lassen dann auch immer noch die Möglichkeit für die Bürgerinnen und Bürger selbst Experten zu nominieren. Also zum Beispiel haben wir das auch gesehen bei Klimaräten in Großbritannien oder auch in Frankreich. Da gab es die Möglichkeit, so nach dem dritten oder vierten Termin für die Teilnehmenden dieses Klimarats zu sagen, uns fehlt aber diese oder jene Perspektive. Also würde ich gern wissen, was eigentlich Professor X oder Professorin B oder wer auch immer dazu sagt, um das einzubringen. Und das sind dann die bestorganisierten Bürgerräte, die eben diese Möglichkeit eröffnen, seitens derjenigen, die sich eine Meinung bilden sollen, auch nochmal Experten nachzunominieren oder nachzufragen. Das alles kostet natürlich sehr viel Zeit, es kostet Offenheit seitens der Organisatoren, weil genau das macht ja dann die Bürgerräte ergebnisoffen, wenn dann eben auch Menschen gehört werden, die nicht vom Organisationsteam nominiert wurden. Und ja, diese Offenheit und diese Gestaltung macht dann die besten Bürgerräte aus.
Sie haben das schon durchklingen lassen und das betonen Sie auch immer wieder in Ihren Arbeiten, dass es extrem wichtig ist, dass diese Räte die gesamte Gesellschaft möglichst gut abbilden. Dass also nicht nur die üblichen Verdächtigen miteinander diskutieren, also wohlhabende, gut gebildete ältere Männer. Aber warum ist das wichtig? Weil es haben ja nicht alle Pensionistinnen oder alle Arbeiter oder alle Jugendlichen automatisch dieselbe Meinung oder dieselben Einstellungen. Das heißt, warum ist das wichtig oder was bringt es, die anteilsmäßig genauso oft im Bürgerrat sitzen zu haben, wie es ihrem gesellschaftlichen Anteil entspricht?
Also zum einen ist es wichtig für die Legitimation eines Bürgerrates. Also quasi wir, die wir jetzt nicht drin sitzen, sondern von außen drauf schauen. Jeder von uns soll sich jemanden finden, wo man sich denkt, da ist jemand wie ich, der entspricht meiner Altersgruppe, meinem Geschlecht, meiner formalen Bildung. Da ist jemand, der versteht, wie mein Alltag ausschaut und der könnte mich dort gut vertreten. Gerade weil ja in den letzten Jahren auch die repräsentative Demokratie und unser politisches System auch mit sehr viel Skepsis betrachtet wird, weil es eben auch wieder Vorwürfe gibt, es würde quasi nur eine politische Elite dort herrschen und diese Elite bildet jetzt nicht das Volk ab, ja, oder bildet nur einen gewissen Teil ab. Und dort in den Bürgerräten geht es eben darum, auch dieser Kritik mal ein wenig Wind aus den Segeln zu nehmen und sagen, ja, seht, da findet ihr jemanden, der euch entspricht. Natürlich kann das jetzt nie mathematisch ganz genau statistisch repräsentativ sein. Und da sind wir dann bei der anderen Begründung, wieso ist es wichtig, dass da jemand eben sitzt, mit dem man sich identifizieren kann, dass wir sie auch proportional gut vertreten. Weil wenn wir zum Beispiel in den österreichischen Nationalrat schauen, den wir ja in ein paar Tagen wählen, da sind immer noch viel weniger Frauen. Der Altersdurchschnitt ist viel höher als der Bevölkerungsdurchschnitt. Menschen mit Migrationsgeschichte finden sich dort nur unterdurchschnittlich repräsentiert. Und all dem will eben ein Bürgerrat entgegenwirken, indem er die repräsentative Demokratie wieder repräsentativer macht, indem Stimmen gehört werden, die zum Beispiel am Wahltag auch fehlen werden, weil wir in Österreich mittlerweile fast 20% nicht Wahlberechtigte haben. Für einen Bürgerrat ist das egal. Da gilt, wenn du von hier bist, dann kannst du Teil des Bürgerrats sein, egal welcher Staatsbürgerschaft.
Viele Menschen sind nicht wahlberechtigt, es nehmen auch einige Gruppen seltener an Wahlen teil oder generell engagieren sich seltener politisch. Das gilt auch für diese Bürger-Bürgerinnen-Räte, wo ja ganz viele Leute kontaktiert werden und dann viel weniger sich bereit erklären, tatsächlich mitzumachen. Warum nehmen denn nicht alle gesellschaftlichen Gruppen gleich gern an solchen Räten teil?
Also wir sehen, dass das mit den Jahren besser wird, wenn auch dieses Instrument Bürgerrat besser verankert wird, wenn die Menschen wissen, von wem bekommen sie da Post, worum geht's da. Gerade eben in der Anfangszeit oder wenn man es eben noch nicht so regelmäßig macht, sehen wir, dass dann eben Menschen sagen, naja, ich habe jetzt keine Zeit oder ich habe dazu nichts zu sagen. Also viele haben dann das Gefühl, sie müssten ja sich da besonders gut auskennen. Und die größte Vorbereitung eines Klimarates ist eben gar nicht die Expertenauswahl oder die Räumlichkeiten und das alles zur Verfügung zu stellen, sondern tatsächlich die Teilnehmerauswahl. Also dorthin muss viel Zeit, Energie und auch Geld investiert werden, um diese Teilnehmer genauso repräsentativ zu bekommen oder annähernd repräsentativ, wie eben die Bevölkerung sich darstellt. Und auch ein Best-Practice-Modell ist hier immer die sogenannte aufsuchende Beteiligung. Also es reicht nicht, wenn ich nur einen Brief erhalte, weil ein Brief vom Staat, wenn er nicht gerade eingeschrieben kommt, ja, landet bestenfalls in vielen Sachen im Altpapier, weil es als Wahlwerbung oder sonst was angesehen wird. Aufsuchende Beteiligung heißt, zu Hause anzurufen oder im besten Fall eben auch an Türen zu klopfen, weil dann kann im Gespräch schon erklärt werden, Was wollen wir von ihnen? Was bieten wir ihnen im Gegenzug an? Und auch das machen die besten Bürgerräte, dass sie eben auch anbieten, wir helfen ihnen, ihre Beteiligung so niederschwellig und so leicht wie möglich zu machen. Brauchen sie Kinderbetreuung? Der Bürgerrat übernimmt das. Brauchen sie vielleicht Betreuung, weil sie ältere Personen zu pflegen haben? Wir übernehmen das. Und was die meisten Bürgerräte mittlerweile auch machen, ist, dass sie eine Aufwandsentschädigung zahlen und dann pro Tag, sei es jetzt 100 oder 200 Euro, als Honorar, als Aufwandsentschädigung bezahlen. Ich werde dann oft auch gefragt, ja, was sie aber jetzt bezahlen, dass jemand im Bürgerrat sitzt, also ist das nicht ein bisschen anrüchig, ja, und sollte das nicht irgendwie so bürgerideal sein, da mitzumachen? Ist es aber nicht. Und wir dürfen uns auch nicht davor scheuen, hier Geld in die Hand zu nehmen. Also wenn wir jetzt doch Nationalratswahlkampf oder es sind dann auch wieder Landtagswahlen in Österreich, wenn wir dann auch sehen, ja, wie viel Geld eigentlich im politischen System und für die Aufrechterhaltung der Demokratie und für diesen Auswahlprozess in der repräsentativen Demokratie aufgewandt wird, da schaue ich nicht davor zurück, ein paar hundert Euro dafür zu bezahlen, jemanden einen Anreiz zu geben, in diesen Bürgerrat zu kommen. Er oder sie kommt vielleicht wegen des Geldes, aber es stellt sich binnen kürzester Zeit heraus, dass ihre oder seine Ansichten deswegen nicht weniger wertvoll, nicht weniger interessant sind. Wenn das quasi die Schwelle ist, die man überschreiten muss, um auch diejenigen, die sich das vielleicht sonst nicht zutrauen oder die sonst sagen, naja, wieso sollte ich mir die Zeit nehmen, aber für die 200 Euro tue ich es, dann ist mir das auch gerade unter diesem politischen Bildungsaspekt allemal wert.
Also aufsuchende Beteiligung, das klingt ja fast ein bisschen unheimlich. Ich werde aufgesucht, damit ich mich beteilige. Kommen wir nochmal zum Klimarat zurück. Daran haben Sie ja unter anderem kritisiert, dass zum Beispiel Einstellungen zur Politik und zur Klimakrise nicht berücksichtigt worden sind, als es dann darum gegangen ist zu entscheiden, wer wirklich eingeladen wird, wer wirklich mitmachen soll. Andere Merkmale sind aber schon berücksichtigt worden, also zum Beispiel Geschlecht, Alter, Einkommen, Wohnort oder Bildungsstand. Man könnte die Gesellschaft ja noch viel kleinteiliger unterteilen, also Migrationsgeschichte, ja oder nein, oder ganz viele Menschen in Österreich sind ja zum Beispiel chronisch krank oder haben eine Behinderung, das wäre ja auch so ein soziodemografisches Merkmal. Und das wird dann immer komplexer, auch um seinen Rat zu organisieren. Welche demografischen Merkmale sind denn notwendig und relevant?
Was auf jeden Fall berücksichtigt werden soll, Geschlecht, Alter, formale Bildung, ökonomische Stellung und auch regionale Verteilung. Und dann wurde darauf hingewiesen, dass es quasi auch je nach Thema wichtig ist, gerade auch die politischen Einstellungen oder die Einstellungen zum Thema abzufragen. Insbesondere bei einem so umstrittenen, wild umstrittenen Thema wie Klimawandel, ja, wo es quasi, wo man schon auch danach einteilen kann, wie man Klimawandel oder Klimakrise sagt, gibt es den überhaupt und ist er menschengemacht? Also wo wir schon basal sehr viele Unstimmigkeiten haben, die wir demokratisch zu lösen haben. Also wenn ich quasi schon mal hier eine Hürde habe, eine Eintrittshürde, dass sich manche Menschen davon nicht angesprochen fühlen, weil die Wortwahl so und so ist oder weil eben das Thema derart umstritten ist, dann ist es wichtig, das auch als Kriterium aufzunehmen. Einige andere Bürgerräte, zum Beispiel was die Europäische Kommission seit ein paar Jahren macht, auch bei der Konferenz zur Zukunft Europas das erste Mal und die von der Leyen Kommission 1 und wahrscheinlich jetzt auch Kommission 2, wird das weiterführen. Dort werden junge Menschen überrepräsentiert. Hat eben angefangen mit dieser sogenannten Konferenz zur Zukunft Europas. Also wenn ich die Zukunft Europas diskutiere, dann sollen die überrepräsentiert sein, die eben diese Zukunft bilden werden oder daran arbeiten werden. Ist in der Forschung nicht unumstritten zu sagen, wir repräsentieren hier jemanden über, weil normalerweise möchte man ja gute Repräsentation, die spiegelbildlich mit der Gesellschaft oder der Bevölkerung ist. Aber es kann durchaus eben ja Gründe geben, zu sagen, dieses Thema verlangt es, eine Stimme nochmal besonders zu hören, die ohnehin demografisch benachteiligt ist. Also wenn wir uns allein die Bevölkerungspyramide anschauen, dann entspricht das ja nicht mehr einer Pyramide, sondern unsere Bevölkerung ist ja ganz anders schon aufgeteilt. Wir haben ein starkes Übergewicht bei den älteren Personen. Wahlen werden bei den Personen über 55 entschieden. Und wenn ich sage, und wie kann ich die Jungen trotzdem hören, dann kann ich mir im Bürgerrat eben sagen, und da repräsentiere ich sie über das Ausmaß, das sie in der Bevölkerung haben. Das sind dann eben politische Entscheidungen und das ist dann auch die Freiheit der Organisatoren zu sagen, dieses Thema ist uns wichtig und diese Bevölkerungsgruppe, die wir sonst zu wenig hören, möchten wir hier mehr hören.
Jetzt noch eine Verständnisfrage, also Alter zum Beispiel, Geschlecht oder Hauptwohnsitz, das lässt sich alles aus dem Melderegister ausfindig machen. Aber wenn ich jetzt versuche, das Einkommen zu berücksichtigen, wie finde ich das heraus?
Die meisten Aufträge, so etwas zu organisieren, die Teilnehmerauswahl zu organisieren, gehen an Meinungsforschungsinstitute, weil die eben schon wissen, wie erreiche ich die Menschen. Natürlich, manche Kriterien kann ich allein aus dem Melderegister sehen. Da sind wir in Österreich im Vorteil, aber versuchen Sie mal einen Bürgerrat in den USA zu organisieren. Da werden Sie mit einem Melderegister, da können Sie lang suchen. Und dort macht man es einfach auch über diese Meinungsforschungsinstitute. Werden Sie dann zum Beispiel angerufen, Ihre Kriterien abgefragt. Habe auch schon die Citizens Assemblies, die Bürgerversammlungen in Irland mir näher angeschaut, wo es auch darum ging, wie kommen wir denn nicht nur zu den Daten, sondern auch zu den Menschen hinter den Daten. Teilweise eben mit aufsuchender Beteiligung, wo man dann durch die Gassen geht und an die Türen klopft. In Irland war es so, sie hatten eine krasse Unterrepräsentation von jungen Frauen, die weniger formal gebildet sind. Die haben sie einfach nicht erreicht über die üblichen Methoden, sind dann in eine Shopping Mall gegangen, also in ein Einkaufszentrum und haben einfach mal Menschen, die in dieses Kriterium ihrer Meinung nach gefallen sind, angesprochen, ob sie hier mitmachen wollen, weil ihnen quasi noch für diese Quote, die man in der Citizens Assembly brauchte, jemand gefehlt hat. Also das ist dann auch aufsuchende Beteiligung, wenn sie in der Shopping Mall angesprochen werden, ob sie einen Bürgerrat mitmachen wollen.
Ja, und da merkt man wieder, es ist durchaus ein zeitintensives und auch kostspieliges Instrument.
Ja, das kostet am meisten.
Und wenn wir jetzt uns auch nur den Klimarat anschauen, da sind ja 2000 Menschen gefragt worden, ob sie teilnehmen möchten und weniger als ein Zehntel wollte dann wirklich mitmachen. Und jetzt gibt es zwar immer wieder diese Rufe nach mehr Bürgerinnenräten, auch von politischer Seite, SPÖ und Bierpartei habe ich schon erwähnt, aber inwiefern glauben Sie, würden das denn wirklich viele Menschen annehmen oder wird es überhaupt viele Menschen interessieren?
Also in der Forschung sehen wir vor allem, dass Menschen es dann annehmen, wenn sie es sinnvoll finden. Also sie wird natürlich immer welche geben, die vielleicht wegen der 100 Euro kommen, aber die meisten sagen dann auch, ja, ich wäre auch ohne Geld gekommen, weil mich das Thema interessiert, weil ich denke, ich kann damit etwas bewirken. Und deshalb ist es eben auch wichtig, dass es eben nicht nur Beteiligungskulisse ist, dass es eben nicht als Zeitverschwendung angesehen wird, dass die Landespolitik oder Bundespolitik, wer eben Adressat dieses jeweiligen Bürgerrats ist, dann quasi nicht nur rückmeldet, danke für die Ideen, wir werden das weiter bearbeiten, sondern zum Beispiel in Vorarlberg ist es mittlerweile eben auch so ritualisiert und eben festgeschrieben in den rechtlichen Unterlagen, dass man eben innerhalb einer gewissen Frist Rückmeldung geben muss und dass man detailliert Rückmeldung geben muss und sagen quasi, warum man das nicht macht oder warum man das jetzt noch nicht macht und vielleicht nächstes Jahr. Und je detaillierter nicht nur die Rückmeldung ist, sondern auch je mehr Ideen angenommen werden, desto mehr erfüllt sich dann auch diese Politik des Gehörtwerdens und desto mehr Menschen sind ja dann auch Multiplikatoren, weil sie dann ihren Nachbarn und ihren Freunden erzählen, hör du, ich war da im Bürgerrat und die haben da jetzt wirklich was umgesetzt. Und wenn dann dieser Nachbar oder diese Nachbarin auch mal im Losverfahren hier getroffen und eingeladen wird, ja, dann ist sie eher geneigt, auch mitzumachen, weil sie schon Gutes darüber gehört hat. Wie auch immer mit dieser Bürgerbeteiligung, es ist ein zweischneidiges Schwert. Man kann nämlich auch die Politikverdrossenheit durch Bürgerbeteiligung weiter fördern, dieses Vertrauen in die Politik schädigen, wenn man diese an sie gestellten Erwartungen nicht erfüllt. Und ein ganz wesentlicher Punkt schon bei der Einladung so eines Bürgerrats ist es, immer wieder und öfters und ganz klar und transparent darauf hinzuweisen, das ist jetzt keine direkte Demokratie, das ist jetzt keine Volksabstimmung, wo dann die Gewählten im Parlament eins zu eins machen müssen, was sie dort sagen, sondern es ist eine Konsultation, es ist eine Ideensammlung. Sie beraten Politiker, sie sind eigentlich Lobbyisten, aber sie sind halt nicht Lobbyisten für irgendein Unternehmen, sie sind Lobbyisten des Alltagsverstandes oder für das Gemeinwohl. Und das muss man auch immer wieder klar darlegen. Ich sehe das auch immer wieder dann als Gefahr für Politiker, Politikerinnen, die dann natürlich in ihren Reden, sei es jetzt Sonntags- oder Wahlreden, natürlich darstellen wollen, sie machen so und so viel Bürgerbeteiligung und das manchmal größer und intensiver und durchschlagskräftiger darstellen, als es wirklich ist. Ein gewisses Erwartungsmanagement ist bei Bürgerräten wichtig. Habe aber andererseits noch keine Bürger, keine Bürgerin erlebt, die so einen Bürgerrat mitgemacht hat und dann aber unglücklich war, weil allein quasi das Erleben, dass man miteinander diskutieren kann, dass man über Alters- und Einkommensgrenzen gemeinsam Lösungen finden kann, ist immer ein gutes Erlebnis. Also die Menschen haben dort eine gute Zeit, aber es kommt dann eben auch auf die Politik drauf an, dass es dort nicht stehen bleibt, sondern dass diese Ideen aufgenommen werden oder wenn nicht, eben begründet wird, warum nicht.
Ja, da ist der Klimarat vielleicht ein gutes Beispiel dafür. Da haben ja die 84 Teilnehmerinnen und Teilnehmer einen ganz langen Forderungskatalog großteils einstimmig beschlossen. Zum Beispiel ein wirksames Klimaschutzgesetz, keine Subventionen mehr für fossile Energie, wie zum Beispiel das Dieselprivileg, das Pendlerpauschale und weniger Verpackungsmüll. Viele Forderungen sind nicht umgesetzt worden bis jetzt. Was ist denn beim Klimarat jetzt 2 Jahre, nachdem er stattgefunden hat, nicht so optimal gelaufen, würden Sie sagen?
Da müssen wir auch schon mal zum Beginn zurückgehen, als es diesen Entschließungsantrag im Nationalrat gab. Also schon da sind ja nicht alle Parteien mitgegangen, aber es ist damals wenigstens der Koalitionspartner der Grünen, die ÖVP, mitgegangen in diesem formalen Beschluss. Aber dann wenige Wochen später, als es dann um die Umsetzung ging, haben wir dann doch auch wieder vom Koalitionspartner gehört, man müsse das ja nicht so ernst nehmen, das ist ja, sei ja kein gewähltes Gremium, da treffen sich ein paar und ja, schupfen sich den Ball zu und haben eine gute Zeit. Da muss man quasi, wenn nicht einmal die Koalitionspartner beide da an einem Strang ziehen, dann hat es natürlich so einen Bürgerrat schwer, dann auch in die Umsetzung zu kommen. Darum euch eben auch mein Hinweis auch immer in der Demokratieberatung, Bürgerräte, sei es Klimaräte oder allgemeine Bürgerräte, erst dann durchzuführen, wenn sich zumindest die Koalitionspartner einig sind. Am besten ist es, man schafft überhaupt eine überparteiliche Einigkeit. Oder wie in Vorarlberg, es steht einfach wirklich im Gesetz, dass das durchgeführt wird und ist dann weder von einer Politikerin abhängig, noch kann vom Koalitionspartner oder gar von der Opposition nur dem einen zugerechnet werden. Das schadet dann dem Prozess, wenn es quasi an einer Partei hängt oder ihr eben zugerechnet wird und wenn ich dann eben dadurch auch keine Mehrheiten schaffe.
Aber das heißt, beim Klimarat hatte einfach von vornherein dieser parteienübergreifende Konsens gefehlt, dass man dann auch berücksichtigt, was da rauskommt. Und es ist ja auch auf Bundesebene überhaupt nicht institutionalisiert, anders als in Vorarlberg. Auch das war vielleicht ein Grund für das, naja, Scheitern ist ein hartes Wort, aber.
Ich würde es gar nicht Scheitern nennen. Also wir beginnen ja immer mit Experimenten. Auch Vorarlberg hat seit 2006 experimentiert, bis sie es 2013 in die Landesverfassung geschrieben haben. Und wir sehen das europaweit, dass überall experimentiert wurde und sukzessive wird es in die Verfassungen geschrieben, werden sogar jetzt zweite Kammern etabliert, zum Beispiel in Ostbelgien, das ist die deutschsprachige Gemeinschaft Belgiens, hat sich eine zweite Kammer, also wir könnten sagen Nationalrat und Bundesrat, Bundesrat streichen wir machen einen Bürgerrat, das haben die Ostbelgier gemacht, eine zweite Kammer etabliert, also die ändern tatsächlich ihr politisches System als solches. Und angefangen hat man aber immer mit Experimenten und ich würde jetzt keinen Bürgerrat abschreiben, nur weil er quasi beim ersten Mal nicht so gut funktioniert hat. Jetzt wissen wir, wie es besser geht. Künftige Koalitionen, wer auch immer an der Regierung ist, kann dann sagen, okay, daraus lernen wir. Wir brauchen einen breiter getragenen Konsens, weil sonst kommt das eben in der Bevölkerung nicht so an als Instrument, wie es denn eigentlich intendiert ist.
Wie müssen die gestaltet sein, damit sie gute Ergebnisse liefern und tatsächlich politisch was bewirken und nicht nur Forderungen aufstellen, die dann in der Schublade verschwinden?
Demokratieinfrastruktur bedeutet ja Wahlen, genauso wie Volksbegehren, all diese Instrumente, die wir haben. Und in diesem Sinne muss auch ein Bürgerrat institutionalisiert werden, damit er eben nicht nur von einer Politikerin oder einem Politiker, der jetzt sich damit profilieren möchte, abhängt oder von einer nur eine Legislaturperiode überhaupt zum Einsatz kommt. Also es muss ein Recht darauf geben, so wie es zum Beispiel Vorarlberg in die Landesverfassung geschrieben hat. Also dann haben wir nämlich auch die Chance und die Möglichkeit, dieses Instrument öfter zu gestalten und öfter auszuprobieren und auch gegenseitig zu lernen. Lernen müssen ja nicht nur die Bürger, was ist das, was tue ich dort, wie soll ich mich dort verhalten, was wollen die von mir. Lernen muss ja auch die Verwaltung, wie gehen wir dann mit den Ideen, mit den Empfehlungen um. Lernen müssen auch die Medien, wie begleitet man sowas, wie berichtet man darüber. Und es ist für alle ein großer Lernprozess, der nur dann wirklich gefördert werden kann, wenn er institutionalisiert ist. Und dann auch, wie schon gesagt, diese Transparenz und Ehrlichkeit auch immer wieder zu vermitteln. Bürgerrat ist jetzt nicht der allgemeine Wunderwutze, der uns die Demokratie retten wird, aber es ist ein Instrument, wo ich sage und die Möglichkeit sehe, da höre ich jetzt Menschen, die ich vielleicht sonst überhöre, weil sie sich nicht so selbst zu Wort melden, da lade ich genau die ein, die eben dieses Los mir vorgibt und nicht, weil ich die ohnehin schon kenne oder weil sie Parteifreunde sind. Wenn ich das auch ehrlich und transparent vermittle, dann haben Bürgerräte die Chance, die Demokratie ein bisschen zu verbessern, repräsentativer zu machen, auch diese Kluft zwischen da die Politiker, da die Elite, da das System und da wir einfachen Leute, die sonst nie gehört werden, zu überbrücken. Denn dann sind dann Bürgerräte, die sind dann auch ja Politiker auf Zeit. Weil was machen Politiker anders, als sich eine Meinung zu bilden, Kompromisse zu suchen und dann auch in die Umsetzung zu kommen? Und diese Beratungsorgane, ist man Politiker auf Zeit, Politikerin auf Zeit, das kann der Bürgerrat ermöglichen.
Sie haben es schon erwähnt, in Vorarlberg wird schon seit 2006 mit diesen Räten experimentiert. Seit 2013 sind sie jetzt rechtlich verankert, in der Verfassung sogar. Und da war Vorarlberg ja schon auch im europäischen Vergleich recht früh dran, recht weit vorne. Warum gerade Vorarlberg?
Ja, Vorarlberg, also wir haben in Österreich schon ein Ost-West-Gefälle, was Demokratieinnovationen oder auch Einsatz direkter Demokratie anbelangt. Vorarlberg schaut dann noch immer quasi, was macht die Schweiz, wie funktioniert das dort mit dieser halbdirekten Demokratie? Und die Geschichte in Vorarlberg ist so, dass man 1999 die Landesverfassung ändern wollte, um mehr direkte Demokratie, eine sogenannte echte Volksgesetzgebung zu ermöglichen, dass eben Menschen über Volksbegehren das einbringen können, dass es dann vielleicht sogar zu einer Volksabstimmung kommt und Gesetzesvorschläge direkt, ohne dass sie dann eben noch repräsentativ durch den Landtag müssen quasi vom Volk direkt Gesetze eingebracht, geändert werden können. Das hat Vorarlberg versucht, 1999 hat es in die Landesverfassung geschrieben, wurde dann aber vom Verfassungsgerichtshof aufgehoben. Wir sind keine direkte Demokratie, wir sind eine parlamentarische, eine Parteiendemokratie mit einigen wenigen Einsprengseln. Und da kann jetzt nicht ein Land, weder Vorarlberg noch Wien noch das Burgenland, könnte sagen, wir machen es das anders. Das müsste man bundeseinheitlich, also über die Bundesverfassung regeln. Und die Idee, dann Bürgerräte so als partizipative, deliberative Demokratie auszuprobieren, war eigentlich eine Notlösung. Also das eine, was wir vielleicht uns von der Schweiz hätten abschauen wollen, war rechtlich nicht möglich in Vorarlberg. Was ist möglich? Schauen wir mal, was es da so gibt. Und da haben dann ja findige Vorarlberger und Vorarlbergerinnen sich um der Welt umgeschaut. Vor allem in den USA hat man dann eben schon dieses Citizens Council auch gesehen, auch so Bürgerversammlungen bis zu Town Hall Meetings sich mal angeschaut. Ja, wie machen die das? Wie funktioniert das? Und haben das dann mal ausprobiert. Und das ist genau dieses Experimentieren. Da hat man jahrelang experimentiert, bis man gesagt hat, okay, und jetzt verankern wir das. Jetzt wissen wir, wie es geht. Und Vorarlberg war da tatsächlich Vorreiter in Europa, wird heute noch immer wieder auch besucht von anderen Politikern, Verwaltungsorganen europaweit, um zu schauen, wie machen die das und wie bringen die diesen Prozess auch in die Verwaltung hinein.
Tamara Ees, vielen Dank für das Gespräch.
Sehr gerne.
Und damit sind wir am Ende dieses Wissenschaftsradios angelangt. Das Wissenschaftsradio hört ihr überall, wo es Podcasts gibt. Und immer am Dienstag ab 10 Uhr auf Radio Radieschen. Ihr wollt wissen, wie die Diskussion in so einem Bürgerrat abläuft und was dabei herauskommt? In Hashtag Vienna berichten wir über Bürgerräte aus der Sicht von Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Außerdem hört ihr in Hashtag Vienna, wie die Stadt Wien Bürgerinnen-Jurys über Klimaschutzprojekte abstimmen lässt. Am Donnerstag ab 10 Uhr und bei allen Podcast-Anbietern. Ich bin Vincent Leeb, schön, dass ihr dabei seid.
Wissenschaftsradio, das Forschungsmagazin, jeden Dienstag von 10 bis 11. Alle Infos unter radio-radieschen.at.